Ja, ich weiß nicht, wer das diesjährige Osterlachen gesehen hat. Immerhin 1,6 Millionen Mal angeklickt. Ich habe gehört, es hat sogar bis in die Bild-Zeitung es geschafft. Viele Medien haben davon berichtet. Wir waren ganz außer sich, dass katholische Kirche so rüberkommen kann. Fantastische Kommentare. Ach, wir brauchen das irgendwie, ne? Dass wir mal so von Herzen lachen und dass das ja natürlich auch in diesen heiligen Hallen stattfindet. Ja, manchmal ist es denn doch gar nicht so schwer, sich auf Knopfdruck zu lachen. Bitte freuen Sie sich jetzt. Aber mal abgesehen von guten Witzen, was gibt es denn sonst bitte schön zu lachen? Also so jetzt generell im Leben. Was ist der Grund für gute Laune? Es ist ja denn trotzdem so, Freude lässt sich schlecht verordnen, aber kultivieren, einüben? Ich will in diesen Minuten mit euch mal über einen Text nachdenken, der keinesfalls bei den Sorgen und Nöten, bei den Schwierigkeiten Stopp macht oder sie ausblendet. Von Freude ist da erst einmal gar nicht so viel davon zu lesen. Und trotzdem ist der Text von A bis Z von einer ganz geheimnisvollen Freude durchdrungen. Und die natürlich noch viel weiter reicht als der beste Witz, als das herzlichste und fröhlichste und vergnüglichste Lachen, was mal für einen kurzen Moment anhält, wo man mal kurze Unterbrechung hat vom Alltag. Sondern dass es eine Freude ist, die sich durchzieht, die anfängt in dieser Welt und die kein Ende nimmt bis in alle Ewigkeit. Was ist das für eine Freude? Es ist ein Text, den ich mitgebracht habe aus dem 2. Korintherbrief in Kapitel 4. Und da sagt der Apostel Paulus Folgendes. Wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus, unseren Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Das alles ist zu eurem Besten. Und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu Christus führt, wird auch der Chor derer, die ihm danken, immer lauter und Gott wird immer mehr Ehre erwiesen. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber wir befinden uns in der sogenannten österlichen Freudenzeit. Bitte freuen Sie sich jetzt. Da fängt es schon an, ja. Man kann nicht ständig gute Witze erzählen. Bitte freuen Sie sich jetzt. Also das Programm, das lautet mehr oder weniger 50 Tage Freude von Ostersonntag bis Pfingsten. Der heutige Sonntag lautet Jubilate, also jubelt und zwar nicht, weil es gerade so Bauchgefühl ist, sondern als Aufforderung, hey ihr Christen, Jubilate, jubelt, freut euch unbändig. Keine Ahnung, sollten wir Christen nicht ein Lied davon singen können? Sollten wir nicht relativ gut Bescheid wissen darüber, von einer Freude, die bleibt, die uns keiner nehmen kann, die ewig geht, oder stimmen wir auch ein in den Chor der Jammerer, wir singen ein Klagelied nach dem anderen. Es gibt Gründe genug. Also ich könnte in diesen Tagen heulen. Da reicht mir persönlich schon das schlechte Wetter. Ich war schon komplett auf Frühling und Sommer eingestellt. Jetzt muss man die Winterreifen rausholen, die dicke Winterjacke. Gibt's irgendwas zu freuen, auch bei 6 Grad und Graubeschauer? So als Grundrauschen im Hintergrund, so egal was ist. Ich meine, der Himmel, der Glaube, der christliche Glaube ist ja geprägt durch diese eine Sache, nämlich durch unendliche Freude. Es ist ein Grundzug im Reich Gottes und es stünde uns natürlich gut zu Gesicht. Und ich weiß nicht, wie das auf dich wirkt jetzt gerade, aber ich muss ehrlich sagen, bei mir löst es eine unheimliche Nachdenklichkeit aus. Ich meine, die Frage, die muss ja mal gestattet sein, gibt's hier eigentlich irgendjemand unter uns, der das erlebt, der sagen kann, seitdem ich glaube, wüsste ich nicht einen Tag ohne Freude. Was ist das für eine Freude, die wir nicht irgendwo vom Baum pflücken? Was ist das, die nicht einfach wie eine Wunderkerze Begeisterung auslöst, nach kurzer Zeit abgebrannt ist? Ich habe so den Eindruck, die Menschen in unseren Tagen, die werden sehr bescheiden, was so Lebensfreude und Freude anbelangt. Ich lese in vielen Magazinen, so auch auf Titelseiten, so von den kleinen Freuden des Alltags. Hallo? Kleine Freuden des Alltags? Damit sollen wir uns zufrieden geben? Ich denke an was ganz anderes. Vor kurzem hat ein Mann aus dem Rems-Murr-Kreis 6 Richtige geholt. Der hat sich über 2,4 Millionen Euro gefreut. Das ist die Kategorie, an die ich denke und die, an die ein Paulus denkt. Die Frage ist natürlich nur bei dem Lottogewinner, was ist mit dem Rest? Was ist mit den anderen? Welche Freude bleibt denen? Ich will mal so beginnen. Wir Deutsche, wir haben ja so ein Sprichwort und wir ahnen etwas davon, dass es eine Freude gibt, die da ist im Leben, obwohl man es noch nicht sieht. Ja? Obwohl das Ereignis vielleicht noch lange Zeit in der Zukunft steht. Man freut sich jetzt schon. Wir kennen es alle. Ja. Norbert Blüm, ne? Die Rente ist sicher. Lasst euch das mal durchrechnen keine Ahnung wo. Die Riester-Rente ist im Prinzip gestorben, habe ich jetzt gelesen. Nein, ich meine eine ganz andere Sache. Vorfreude ist die schönste Freude. Vorfreude ist die schönste Freude. Ich habe mal nachgesehen, wie kommt es eigentlich zustande? Also die Emotionspsychologie, das ist die, die sagt, das ist die Emotion, Vorfreude ist die Emotion, die entsteht, wenn man ein zukünftiges Ereignis als positiv einschätzt und auch glaubt, dass es eintritt. Also denk jetzt mal nicht an Rente, ja. Denk einfach mal an was anderes. Welches zukünftige Ereignis in deinem Leben schätzt du positiv ein und glaubst auch, dass es eintritt? Denkt man gerade mal so nach. Bei mir ist es der Toskana-Urlaub. Ich habe das ganz große Ziel in diesem Jahr, dass ich mir eine 125er miete und dann zu einer Vespa-Tour aufbreche durch das Chianti. Also was Schöneres gibt's nicht. Chianti zwischen Florenz und Siena. Ein Chianti Classico, der schmeckt auch bei 32 Grad. Und dann reihenweise an den Wurst- und Käse-Feinkostgeschäften vorbei. Die Sonne geht sanft über die sanften Hügel der Toskana runter. Es gibt nichts Schöneres. Wenn der Tag dann wirklich kommt, dann werde ich sehen, was aus den Traumbildern geworden ist. Wird das überhaupt stattfinden? Vielleicht gibt es schlechtes Wetter, Probleme mit dem Vespa-Vermieter, Straßenverhältnisse, keine Ahnung. Es ist so viel von Vorfreude, aber was am Ende dabei rauskommt, wie viel entpuppt sich nachher als luftleere Nummer? Auch Paulus ist von einer großen Vorfreude erfüllt. Und wenn man das hier mal überträgt, auch im Rahmen der Emotionspsychologie, dann würde Paulus heute sagen, ich schätze ein zukünftiges Ereignis als ungemein positiv ein und ich bin mir sogar sehr sicher, dass es eintritt. Und das ist das hier. Wir wissen. Nicht wir hoffen, wir ahnen, nichts Genaues weiß man nicht. Er sagt klipp und klar, wir wissen. Und zwar das hier, dass derselbe Gott, der Jesus auferweckt hat, dass der auch uns, dich und mich, auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Man fragt sich ja, woher nimmt dieser Mensch diese Gewissheit her? Woher nimmt er das? Und dass er dann auch dafür bereit ist, alles andere stehen und liegen zu lassen, über alles ja, nicht hinwegzugehen, aber sich immer wieder wegzurichten von so vielen Dingen, die auch er erlebt hat, die so scheinbar dagegen stehen, von den Sorgen, den Nöten, der Körper, der immer mehr abbaut und so vieles im Leben. Was hat dieser Paulus für eine Vorfreude, dass er nicht nur diese irdische Wirklichkeit sieht, sondern dass er mitten im Leben jetzt quasi schon etwas ganz anderes sieht. Dass er sehen kann, da verfällt ein Körper und gleichzeitig, es ist ein Geheimnis. Also hier steht in Vers 16, der Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Das ist sehr schwierig, also von der Übersetzung. Man muss eigentlich sagen, dass der ganze Körper nach Leib, Seele und Geist stirbt, dass auch der Geist und die Seele krank wird und letztlich stirbt, der ganze Mensch. Aber dass es einen geheimnisvollen, inneren, neuen Menschen, den Menschen des Glaubens gibt und dass der heute schon jeden Tag erneuert wird. Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man diesen Blick hin? Dass man nicht nur beim Sterben und bei der Not stehen bleibt, sondern bei dem Neuen. Ich glaube, Paulus, er provoziert uns heute Morgen. Was provoziert er denn in uns? Ich will es mal so sagen. Er provoziert unsere total diesseits fixierte, glücksgierige und leidensallergische Kultur mit der Behauptung, dass es sich kraftvoller, frustrationstoleranter und weitsichtiger leben lässt, wenn wir diese geistliche Wirklichkeit wahr und ernst nehmen. Und wenn ihr mich fragt, was ein Freudenkiller, ein Glückskiller, gerade von Christen ist, letztlich von allen Menschen, aber vor allen Dingen auch von Christen, dann will ich es mal so sagen, dann ist das die totale Diesseitsorientierung in dieser Welt. Dann ist das der Materialismus, um es mal ganz kurz und knapp zu sagen. Also manche würden jetzt irgendwelche ethischen Sachen aufzählen, die alle den Bach runtergehen, über die Wupper gehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Materialismus der Freudenkiller Nummer eins ist. Vorgestern hier hatten wir einen Medienvortrag, Chefredakteur beim Evangelischen Pressedienst, und er hat viele interessante Studien auch gezeigt und hat aufgezeigt, was die größten Ängste der Deutschen sind. Katalog von 1 bis 10. Das war nicht Angst vor Krieg, das war nicht Angst vor dem Klimawandel, das war nicht Angst vor, keine Ahnung, dass die Beziehung in die Brüche geht. Nummer 1 und 2 ganz oben, Wohlstandsverlust. Wohlstandsverlust. Inflation. Dass das den Bach runtergeht. Und ich glaube, wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Wir kommen aus diesem Weltsystem nicht raus. Wir würden uns belügen, glaube ich, wenn wir sagen würden, das alles berührt mich überhaupt nicht. Ich habe ganz andere Ziele, ganz andere Werte. Das ist der Freudenkiller. Paulus sagt, es gibt etwas ganz anderes in dieser Welt. Er sagt, was wir jetzt schon erfahren, schmecken können, das ist letztlich immer nur ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was später einmal kommen wird. Wir können es uns nur andeutungsweise vorstellen, wie es sein wird. Aber er sagt, Das ist das Wesentliche, diese Vorfreude. Wenn wir uns die rauben lassen, dann kommt es nicht zu dieser Freude im Leben. Und dann fällt auch auf hier, dass er ganz viel davon redet, dass es ihm um dieses Wir geht, um ein Zusammen geht. Wir lesen hier in Vers 15 von einem geheimnisvollen Chor. Ein Chor derer, die ihm danken, und dieser Chor wird immer lauter. Das sind die Menschen, die zum Glauben kommen. Es sind die Menschen aber auch, die nicht mehr hier auf Erden leben, sondern die im Glauben gestorben sind. Wo Jesus auch regiert, die er sieht, die er festhält, selbst im Tod, und die ihm sehr wahrscheinlich zujubeln, die die Stimme anheben. Und deswegen glaube ich, dass auch gilt dieses andere gut bekannte Wort, Sprichwort: geteilte Freude ist doppelte Freude. Freude kann sich nur potenzieren, kann nur mehr werden, wenn wir es teilen, wenn wir Anteil geben aneinander. Lasst uns das einüben und kultivieren. Lasst uns erzählen voneinander, von den Freuden, die Jesus in unser Leben hineingelegt hat. Lasst uns aber auch erzählen, wo Freude fehlt. Und dass wir dann miteinander ein Leben lang erleben und uns dabei auch helfen, dass Freude immer weiter sieht. Dass diese christliche Freude nie stehen bleibt bei dem Verfall, bei dem Schweren, dass wir nicht fixiert bleiben auf das Schwere, dass wir nicht die Sorgen und die Schwierigkeiten jetzt sehen, sondern dass wir miteinander dieses Glück, diese Freude erleben, dass alles Schwere, alle Sorgen und alle Schwierigkeiten auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben, dass es irgendwann abläuft, dass irgendwann damit Schluss ist und dass etwas anderes, Großes, Wunderbares beginnen wird. Und ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich Leute bewundere, also die so professionell gute Laune verbreiten können, die also ganz authentisch einfach Happiness demonstrieren können, wenn ich morgens SWR1 einschalte. Ich wundere mich immer, wenn da eine quietschvergnügte Frau montagmorgens bei diesem Wetter, Arbeitsbeginn, Stau, Stress, Ärger, wenn da eine quietschvergnügte Frau oder auch einen Redakteur die Leute einfach unterhält, gute Laune, ein bisschen Freude in das Leben hineinbringt. Ich bewundere auch Leute und Menschen, die das Leben auch sportlich nehmen können, also die irgendwie so die Sorgen und Schwierigkeiten weglächeln oder die es ganz offensichtlich schaffen, dass die im Leben die Treppe immer nur so hochfallen. Sagt man ja so schön, ja. Er kann kommen, was will, die haben sich nie groß angestrengt, die haben auch nie so wirklich Schwierigkeiten erlebt, die sind so die Treppe hochgefallen im Leben. Also ich bewundere die im Stillen auch, aber ich muss sagen, ehrlich gesagt, am meisten bewundere ich Menschen, die das hier gesagt haben, Vers 16. Wir geben nie auf. Wir geben nie auf. Ich beschäftige mich gerade in diesen Tagen mit Suizidassistenz. Das ist ja immer noch ausstehend, dass das in Gesetzestext gegossen wird. Es steht seit 2020 das Bundesverfassungsgericht Urteil, also seit über vier Jahren jetzt, und wer weiß, ob das jetzt in dieser Legislaturperiode noch in Gesetzestext gegossen wird. Die letzten Vorhaben sind ja gescheitert, und da bin ich beim Diakonischen Werk in so einer Zoom-Konferenz, und da werden Fallbeispiele gezeigt. Und ein jüngstes Fallbeispiel war, dass eine rüstige Rentnerin im Pflegeheim wohnt, paar 70 Jahre, im Prinzip bei guter Gesundheit. Sie nimmt am gesellschaftlichen Leben teil und sagt eines Tages den Pflegekräften: Ich möchte Suizidassistenz in Anspruch nehmen. Sie sind aus allen Wolken gefallen. Warum? Und sie sagt dann einfach, ja, sie möchte einfach dass nicht alles für das Pflegeheim an Geld draufgeht, sondern sie möchte ihren Sohn auch noch was dalassen, weil der prekär beschäftigt ist. Das ist so die Realität, was immer mehr kommt, was ich gesagt habe mit dem Materialismus, wo man immer mehr orientiert ist auf das Hier und Jetzt, die Kohle zusammenzuhalten, die irdischen Werte, die Steine, dass der Mensch nur noch daran gemessen wird, was er leistet, was er rüberbringt. Das macht mir persönlich Angst. Und deswegen ist es auch aktuell, wenn Paulus hier sagt, wir geben nicht auf. Wir geben auch die Menschenwürde nicht auf. Wir geben nicht auf, dass es eine Freude gibt, die erhalten bleiben muss, selbst wenn ein Körper stirbt, wenn ein Leben weniger wird an Kraft. Wir wollen es aufrechterhalten bis zuletzt, dass es eine Lebensfreude gibt, die noch mal größer ist als das, was Menschen selber hervorbringen können. Und dazu kann uns natürlich auch Humor helfen, wie wir eingangs gehört haben. Ich habe gelesen, damit möchte ich auch schließen, ich habe gelesen, das jüdische Volk hat sich über Jahrtausende hinweg über Wasser gehalten, vor allen Dingen mit Humor. Mit Humor. Wer sich da mal ein bisschen auskennt, müsst ihr mal googeln. Jüdischer Humor, ganz spezieller Humor. Also man kann nicht immer drüber lachen, man rafft manchmal die Pointen nicht. Aber der jüdische Humor, der hat sich mit Hilfe von Spott, von Respektlosigkeit, auch von schwarzem Humor, von bissiger Kritik immer seine Menschlichkeit erhalten und sie verteidigt bis heute. Der jüdische Mensch, der Jude, der kann sogar noch Humor bewahren im Angesicht von Ausweglosigkeit und sogar von Antisemitismus. Da macht er Witze drüber. Das ist jüdischer Humor. Ich habe gelesen von einem Witz in der totalen Ausweglosigkeit in Frankreich, als es von den Nazis erobert wurde. Frankreich wurde von den Nazis erobert. Ein alter Jude geht in eine Pariser Reiseagentur, weil er auf eines der letzten großen Schiffe möchte, die von Le Havre auslaufen. Wohin wollen Sie denn reisen? Fragt ihn die Angestellte. Wohin? Ich weiß nicht. Hätten Sie vielleicht eine Weltkarte, Mademoiselle? Aber sicher, bitteschön. Der Mann dreht die Karte hin und her, schaut sich Länder und Kontinente an, schüttelt immer wieder den Kopf. Am Ende blickt er auf und fragt mit einem Seufzer, und Sie hätten nicht zufällig noch eine andere da, Mademoiselle? Das ist jüdischer Humor. In der totalen Ausweglosigkeit, angesichts von unendlichen Sorgen und Nöten und Schwierigkeiten, von einer geheimnisvollen Freude, von einem Lebensglück, von einer Gelassenheit und von einem Gottvertrauen zu reden und darauf zu hoffen. Wir können es, weil wir als Christen die Auferstehung Jesu nicht nur gefeiert haben vor kurzem, sondern deine Auferstehung steht bevor. Dein größtes Ereignis. Wir haben eine Hoffnung, weil aus dem Finale des Todes nur ein Zwischenstadium geworden ist. Wer Ostern kennt, der kann nicht verzweifeln, sondern hat allen Grund zur Freude. Ich bete mit uns. Lieber Herr, unsere tägliche Freude gib uns heute. Wir können sie nicht kaufen, wir können sie nur als Zugabe genießen. Freude haben wir in dir. Freude, das ist so viel mehr als Verzückung. Freude ist eine Liebeserklärung an das Leben. Freude ist mehr als Lust, mehr als Vergnügen. Freude ist mehr als Gelassenheit. Und wir kommen zu dir, weil wir Freude nicht machen können. Wir haben Freude nicht im Blut. Freude, ja, ist ein Geschenk von dir. Herr, wir bitten dich, schenke uns Glauben, schenke uns diese Freude in unser Herz. Lass uns aus dir heraus leben, aus der Perspektive, die du uns schenkst. Und lass uns diese Freude auch weiterbringen, weitergeben, weitervermitteln. Herr, wenn wir aus dir leben, dann schenkst du Lebensfreude, schenkst uns Ruhe, den Alltag zu meistern, schenkst uns Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Wir wollen dir in der Stille das sagen, was uns besorgt und niederdrückt, welche Schwierigkeiten wir sehen und denken an manches Schwere und wollen es dir hinhalten und wollen dich bitten, dass du doch hineinkommst mit deiner Auferstehungskraft und uns Freude in unser Herz hineinpflanzt. Herr, wir danken dir, dass du mein und unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Wir beten weiter mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns nun erheben nach Möglichkeit und den Segen uns zusprechen lassen von Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.